Das Jazzgespräch.
Der Spartaner unter den Jazzpianisten. So wurde Mel Waldron einmal genannt. Nicht üppig rapsodierende Virtuosität prägt sein Spiel. Knapp, karg und deutlich drückt er sich aus. Leicht fasslich oder gar kopierbar ist seine Musik dennoch nicht. Wenn ein amerikanischer Kritiker Waldrons spezifischen Ausdruck recht treffend als Telegraphenstil bezeichnete, so weist dies auch darauf hin, dass die morseartige, chiffrierte musikalische Sprache des Pianisten der Entschlüsselung bedarf. Das mag ein Grund dafür sein, dass Waldron trotz ständiger Präsenz auf der Jazzszene jahrelang nicht seinem Talent gebührende Beachtung fand. Er war einer jener sogenannten Musicians, deren künstlerische Integrität sich keiner Modeströmung unterwarf. Aber dies eben um den Preis des Verzichts auf ein Massenpublikum.
Ja, schönen guten Tag, guten Abend, liebe Jazz-Hörerinnen und Hörer. Bei der neuen Folge des Jazz-Gesprächs, wie ihr schon in der Einleitung gehört habt, es geht heute um den US-amerikanischen Pianisten Mel Waldron. Und der liebe Dieter hat von einer Platte zitiert, die er stolz sein eigen nennt. Es ist sogar eine DDR-Pressung, man soll es nicht glauben.
Ja, ich sollte mich vielleicht auch mit einem lieben Hallo an euch wenden, meine Lieben, und auch an dich, lieber Stefan. Ich habe am Anfang, wie ich jetzt gerade mitgekriegt habe, irgendwo, glaube ich, ein Wort auslassen. Also wenn irgendein Satz Sinn stellt ist, dann bitte verzeiht es mir. Ich kann heute nur bedingt gut lesen. Ich hoffe, der Sinn ist erfüllend. Mir war das ein Anliegen, das heute unterzubringen. Und der liebe Stefan hat mir diese Freiheiten gegeben, weil ich finde, es charakterisiert den Mel Waldron auf eine wunderbare Art und Weise. Gerade der Begriff Telegraphenstil, finde ich, hat doch schon etwas sehr Ikonisches und trifft auf unseren guten Mel sehr zu.
Naja, noch ist ja die Sendung noch nicht veröffentlicht und ich kann es immer noch rausschneiden. Also.
Ich bin in den Händen dieses paranoiden Typen. Hilfe! Ich will hier raus!
Na, paranoid bist du. Also, ja, also wir reden heute über Mel Waldron. Mir war es ein Anliegen, endlich einmal Folge über ihn zu machen. Er ist ja in unserem Jazzgespräch schon sehr oft vorgekommen unter in verschiedenen Folgen. Ja. Es ist auch ein Album immer wieder erwähnt worden, zumindest von mir, auf das werden wir auch heute wieder zu sprechen kommen. Mir war gar nicht so bewusst, dass der Mel Waldron so ein umfangreiches Werk hinterlassen hat. Und ich war jetzt nicht überfordert bei der Vorbereitung, aber ich war doch schon sehr gefordert, muss ich sagen. Wie ist denn dir gegangen dabei?
Naja, durchaus ähnlich. Ich meine, das Erste, was mir eingefallen ist, ist, dass der Mel verdient die gleiche Aufmerksamkeit und die notwendige Vertiefung in sein Werk wie Andrew Hill, einer von unseren großen würde ich sagen, Säulenheiligen des Bebop und des Avantgarde-Jazz. Während des Hörens musste ich mich genauso wie beim Andrew Hill eben erst so langsam hineinbewegen und Dinge, die mir am Anfang ein bisschen sperrig erschienen sind und eigentlich fast nicht wirklich gefallen haben, haben dann mit zusehenden Hören wirklich eine irre Qualität gekriegt und ich muss sagen, ich bin jetzt echt voll drinnen und es wird mir gar nicht leicht fallen, aus dem Mel Waldron-Universum wieder auszusteigen.
Es ist ja auch nicht so, dass man bei ihm drei Platten rauszieht, die hört und dann mit den drei Platten alles gehört hat, was er jemals gemacht hat. Weil im Grunde kann man an seinem Werk, das er hinterlassen hat, die Jazzgeschichte oder die jüngere Jazzgeschichte nachverfolgen. Das fängt an mit Blues und mit Bebop und das geht dann irgendwann ein bisschen ins Avantgarde. Wohl nie ins richtig Free-Jazzige, aber doch in eine sehr moderne Richtung. Er spielt im klassischen Quartett, er spielt im Trio, er spielt im Duo, er spielt Solo, er spielt dann später in den Avantgarde-Tagen in den 70er Jahren im Quintett. Und das alles ist sehr, sehr unterschiedlich und das meiste davon ist sehr spannend. Und wir haben heute eigentlich was Großes vor, ne, wenn wir dieses ganze Werk durchbesprechen wollen.
Das ist richtig, um meinen lieben Freund Stefan zu zitieren. Ich kann mich dem nur vollendlich anschließen. Und für mich war es ein gewisses Aha-Erlebnis, weil ich den Mal Waldron einfach vor allem als einen im Trio, als einen sehr, sehr kreativen, ganz eigenständigen Pianisten erlebt habe. Und jetzt soll es auch gleich mal raus, damit das auch erledigt ist. Oftmals wird der Vergleich angestellt zwischen Mel Waldron und Thelonious Monk. Und jetzt um die Grundsatzfrage, ist Mel Waldron mehr oder weniger ein Epigone von Thelonious Monk oder hat er seinen eigenen Stil, gleich einmal in aller Deutlichkeit zu klären. Der Mel Waldron ist echt Mel Waldron und dass es Ähnlichkeiten mit dem Thelonious Monk gibt, das würde ich fast durchaus auch bejahen, liegt aber eher daran, dass der Thelonious Monk einen ganz, ganz eigenen Stil hatte und eigene Phrasierungen, die ihm niemand nachmachen konnte. Und das ist vor allem das, was ihn mit dem Mel Waldron in den gleichen Topf hineinbringt. Auch der Mel Waldron ist einer, der einen sehr perkussiven Stil hat, gleichzeitig aber vielleicht sogar noch mehr als Thelonious Monk, sehr, sehr wunderschön lyrisch spielen kann. Vielleicht da auch gleich nochmal einen Punkt. Es gibt einen Bruch in der Karriere von Mel Waldron. Der war wie viele andere Musiker in der Zeit drogensüchtig und hat im Jahr 1963 einen Breakdown gehabt, wo er fast gestorben wäre. Und dann nach diesem Zusammenbruch vollkommen die Fähigkeit zu musizieren verloren hat und musste sich alles wieder selber lernen. Und er hat dabei scheinbar auch ein bisschen technisch eingebüßt oder sagen wir so, in der Bandbreite seiner technischen Virtuosität. Und daher ist sein Stil seitdem noch perkussiver, was ihn aber, finde ich, noch spannender gemacht hat.
Ja, ist jetzt aber ein bisschen schwer mit diesen Vergleichen, die da immer bemüht werden, wer es von wem beeinflusst. Und nachdem diese Pianisten, über die wir in den letzten Sendungen da immer wieder geredet haben, alle mehr oder weniger in der gleichen Periode bekannt geworden sind, wird halt immer der Thelonious Monk als Referenz herangezogen. Beeinflusst war er von ihm sicher, beziehungsweise hat ihn seine Musik das ganze Leben begleitet, weil selbst in alten Tagen hat er noch Monk-Aufnahmen gemacht. Aber ich würde den Mel Waldron nicht in den gleichen Topf werfen, zumal er, wie wir, glaube ich, selbst festgestellt haben in der Monk-Folge, er ein Alleinstellungsmerkmal hatte, weil er Melodien komponiert hat, die man sofort erkennt und zuordnen kann. Der Mel Waldron hat auch sehr viel komponiert, aber er hat nie diesen melodischen Ansatz gehabt, den der Monk gehabt hat, in meiner Sicht. Ja. Also eine Melodie, die Mel Waldron komponiert hat, jetzt zu replizieren, aus dem Gedächtnis zu rufen, erscheint mir fast unmöglich. Ja. Was er sehr wohl war, dass er auf Harmonien Wert gelegt hat und dass er beides konnte, weil du den perkussiven Stil erwähnt hast. Ja. Er hat begonnen als Begleitmusiker von der Billie Holiday und hat eigentlich da Blues gespielt und ganz andere Sachen, was er später gemacht hat. Aber er kann beides, er kann lyrisch sein, er kann perkussiv sein und er ist vor allem nach meinem Dafürhalten immer dann am besten, wenn er Begleitmusiker hat. Bei den Soloaufnahmen habe ich es immer ein bisschen langweilig empfunden, ihm zuzuhören.
Also zu den Soloaufnahmen möchte ich sagen, mir geht es bei ihm immer so, dass ich da immer eine Zeit brauche, bis ich reinkomme. Wenn ich dann aber drinnen bin, dann finde ich seine Art, Musik zu machen, sehr, sehr spannend und sehr kreativ. Aber Stichwort Mitmusiker, das finde ich auch. Er ist definitiv einer von denen, wo der Miles Davis vielleicht sogar der Größte war, dass er eigentlich es geschafft hat, seine Mitmusiker so richtig glänzen zu lassen. Und das sind dann teilweise Musiker gewesen, die in anderen Kombinationen vielleicht manchmal untergegangen sind, obwohl sie großartige Musiker waren. Und Mel Waldron hat es geschafft, dass die wirklich so richtig aufblühen konnten. Also einer, der mir da sofort das am ersten einfällt, ist der Charlie Rouse, zu dem kommen wir dann später eh noch einmal. Ein Mitmusiker meines Wissens vom Charles Mingus, Übrigens auch der Mel Waldron war ein wichtiger Mitmusiker in der Frühzeit von Charles Mingus, unter anderem auf einem der epochalen Frühwerke von Charles Mingus verewigt, Pithecanthropus erectus.
Charlie Rouse war, glaube ich, eher mit Monk unterwegs, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, das ist auch möglich, ja, dass der andere ja. Monk.
Nein, aber man hört es vor allem bei den Trio-Aufnahmen, dass man da jetzt keinen hervorstechenden Musiker hat, sondern die drei spielen sie dann immer sozusagen die Wuchtel zu und das funktioniert gut, egal in welchem Trio, und es waren viele unterschiedliche Trios, in denen er in den Jahrzehnten seines Schaffens gespielt hat. Und es funktioniert natürlich auch in den größeren Ensembles mit Bläsern gut. Mhm. Ja, weil ich gesagt habe, was dass sich irgendwie durch sein Werk die Musikgeschichte zieht, was mir aufgefallen ist, und ich habe es ja vorher kurz angesprochen, dass es durchaus auch Aufnahmen gibt, wo er in die Avantgarde ein bisschen abgedriftet ist, ohne, also ich meine, es ist nicht negativ, sondern positiv, aber dass er eigentlich nie die Struktur verloren hat, ja? Also so richtig free ist er nie gewesen, ja? Also an Cecil Taylor kann man sie vom Mel Waldron nicht erwarten.
Und das ist auch das, was ich an ihm sehr, sehr charmant finde und spannend finde, weil er eigentlich ähnlich wie der Miles Davis auch die Grenzen bis zum Free Jazz voll ausgelotet hat und ja auch mit vielen tollen Musikern, die im Free Jazz sehr beheimatet waren oder zumindest sehr stark in den Free Jazz gedriftet sind, wie eben zum Beispiel der Steve Lacy oder der Eric Dolphy. Oder eben auch im europäischen Kontext der Manfred Schof, einer der wichtigsten Free Jazz Trompeter der 70er Jahre. Und die sind alle, wenn sie mit dem Mel Waldron zusammenspielen, auf eine wahnsinnig charmante Art und Weise so beheimatet zwischen einem sehr anspruchsvollen Hardbop und eben dem, was wir immer wieder auch kammermusikalische Avantgarde-Musik nennen in unseren Sendungen. Also ein sehr introvertierter, wirklich an die Grenzen der Tonalität gehender Stil, der aber immer wieder hin und her schwappt zwischen atonal und tonal. Und das ist natürlich etwas, was auch viel fastlicher ist und sehr spannend rüberkommt.
Das ist richtig. Ich habe mich mit seiner Biografie eigentlich gar nicht befasst. Ich war so engagiert in der Musik. Hast du das gemacht oder hast du dich da auch weniger informiert?
Naja, wie gesagt, das vielleicht Wichtigste an seiner Biografie, nämlich dieser Bruch, der ihn dann dazu veranlasst hat, erst wieder neu mit allem anzufangen, den habe ich ja schon erwähnt. Ansonsten ist es so, dass er ist zunächst einmal im August, am 16. August 1925 geboren. Ich glaube, damit ist er noch ein Löwe.
Das habe ich auch recherchiert. Also, nach meiner Recherche ist er 26 geboren. Es ist egal, aber...
Aber um diese Zeit herum auf jeden Fall. Ja. Und hat eine klassische musikalische Ausbildung genossen, hat auch einen Bachelor in Komposition abgeschlossen. Also er hat wirklich das musikalische Werk von der Pike auf und akademisch gelernt. Und ist dann, ja, eigentlich bereits recht früh, 1965, glaube ich, ist er nach Europa gegangen und hat dann eben dort mit den unterschiedlichsten europäischen Musikern zusammengespielt und später dann eine japanische Zeit gehabt. Und beides ist vielleicht vor allem deswegen auch nicht nur wichtig, sondern dankenswert für uns heute, weil er sowohl in Europa als auch dann in Japan eine riesige Fangemeinde hatte und dementsprechend viele Aufnahmen uns damit beschert wurden. Leider Gottes heute vieles davon vergriffen, wie wir im Laufe der Sendung wahrscheinlich noch besprechen werden. Aber zumindest einmal produziert und auf irgendwelche Formen von Tonträgern gebannt, was ihm möglicherweise in Amerika in dieser Dichte versagt geblieben wäre, weil ich glaube, dass sein Stil durchaus etwas ist, was gerade in Europa sehr angekommen ist und eben dann in Japan so richtig breit ausgewalzt wurde, dankenswerterweise.
Ja, man sollte ja nicht vergessen, dass er die erste ECM-Veröffentlichung verantwortet.
Ja, richtig, ja, also 1969.
ECM Records, was hast du das eigentlich vergessen? Die ECM? Abkürzung, ich weiß, aber ich weiß, egal, ja. Auch nicht, ja. Mhm. Wurscht. Ja, und ich glaube auch mit einer Japanerin verheiratet war, weil du die Japan erwähnt hast. Ja, ich würde sagen, wir könnten uns dann einmal zum Werk begeben, ne? Außer hast du noch was Wichtiges vorauszuschicken?
Nein, ich würde sagen, ich bin bei dir, wir steigen ein. Hast du was vor dem Jahr 1957 zu bieten?
Ja, 1956, Mail One.
Okay, also die Mail One würde ich auslassen. Ich würde mit der Mail 2 beginnen aus dem Jahr 1957. Klassische, ja, eigentlich fast eine Hardbop-Session, wo er wirklich mit großartigen Musikern in wechselnder Zusammensetzung zusammenspielt. Auf der Platte hört man den John Coltrane, einen noch jungen, in der Frühphase befindlichen John Coltrane, der mit Sicherheit auch nicht das Allerbeste, was er in seiner Karriere dann zusammengebracht hat, da ausbreitet, aber sich wunderbar ins Ensemble einfügt. Es ist ein Jackie McLean zu hören. Der Art Taylor ist auf der Platte zu hören. Der Idris Salimane, ein eher unbekannterer aus dieser Zeit. In Summe gesehen eine, finde ich, sehr, sehr nette Platte, die auch ein bisschen Billie Holiday-lastig ist. Das ist ja auch die Zeit gewesen, wo er in den letzten Jahren der Billie Holiday eben ihr Stammpianist war. Ja, eine rundum, finde ich, nette, feine Platte, aber durchaus der Zeit entsprechend halt eine durchaus konventionellere Hardpop-Geschichte.
Ja, ich kann aus derselben Periode noch ein Werk nennen, die habe ich sogar zu Hause, weil die ist jüngst wieder veröffentlicht worden. Die heißt Coolin. Ist jetzt nicht unbedingt unter Mel Waldrons Namen erschienen, sondern das sind alle fünf Namen, also die fünf Namen aller Musiker drauf. Ich glaube, sie wird einmal unter Mel Waldron und dann wieder unter Teddy Charles geführt. Ist es ähnlich von der Musik, was du jetzt gerade beschrieben hast. Ein schönes Pop-Album. Bob mit B. Bob,
ja. Ich würde dann eigentlich ins Jahr 1958 springen zu der Mail 4. Was übrigens lustig ist, dass die Platten aus dieser Zeit alle mit einem Mail-Schrägstrich und dann kommt die Nummer irgendwo apostrophiert sind. Was ich witzig finde, ist überhaupt noch nie woanders gesehen. Das ist jetzt nur dem Mel Waldron und seinen Platten aus dieser Zeit eigen. Weiß nicht warum, vielleicht habe ich es nur übersehen, aber ist irgendwo signifikant. So erkennt man dann die Platten auch, wenn man sie irgendwo am Markt sieht. Und die Mel Schräg Four Trio aus dem Jahr 58 ist deswegen, finde ich, auch bemerkenswert, weil es zwar seine siebte Session ist, die aufgenommen wurde, aber die erste, in der er im Trio zu hören ist, was ja dann eine ganz, ganz wichtige Geschichte im Laufe seiner gesamten Karriere geworden ist, seine Trio-Sessions, von denen es eine Sonderzahl von großartigen Aufnahmen gibt. In diesem Fall ist er mit dem Bassisten Edison Farmer und dem Schlagzeuger Kenny Dennis zusammengespannt und spielt wirklich wunderschöne, stimmungsvolle Eigenkompositionen.
Ich erwähne Mel 3 auch noch, weil die hat es auch auf die Playlist geschafft, die wir jetzt wieder auf Spotify bereitstellen. Das ist eine ungewöhnliche Platte ein bisschen, weil da gibt es auch Vocals einer gewissen Elaine Waldron, wo das seine Frau, seine Schwester, keine Ahnung, gibt es nicht recherchiert. Aber da hat es mir einen Song angetan, das ist Portrait of a Young Mother, der habe ich übernommen. Und auf der Platte hört man unter anderem auch einen jungen Elvin Jones.
Na bitte. Sie haben sich auf seinen frühen Platten wirklich durchaus sehr spannende, in ihrer Jugend befindliche Mitmusiker versammelt. So geschehen auch auf der Einspielung aus dem Jahr 1959, Impressions. Eine absolut starke Platte, eigentlich wieder mit nicht unbedingt bekannten Mitmusikern am Basis der Edison Farmer. Naja, am Schlagzeug. Ja, und am Schlagzeug der ist dann eigentlich schon bekannter, würde ich sagen. Auch das so eine wirklich schöne, stimmige und sehr lautmalerische Platte. Also die ganzen Einspielungen aus der Zeit, vielleicht kein absolutes Super-Highlight des Jazz, aber alles wirklich wunderschöne Platten. Und wenn man sie irgendwo am Markt findet, kann man da bedenkenlos zugreifen. Man wird ein wunderschönes Stück eigentlich sehr, sehr melodiösen Hardbops in der Hand haben.
Yes. Ja, Left Alone 1960 ist von der Kritik her nicht so gut angekommen. Ist ein bisschen auch eine seltsame Platte, weil da steht groß am Cover With Jackie McLean. In Wirklichkeit hört man den Jackie McLean nur im Titeltrack, nämlich im Left Alone, und der Rest ist wieder eine Trio-Aufnahme. Also das ist ein bisschen so eine Täuschung, aber insgesamt finde ich das Album nicht schlecht. Ja, das ist
unbedingt.
Nichts, was man braucht, ja, aber
unbedingt. Aber schlecht gerade ist es auch nicht. Gerade die erste Nummer mit dem schon von dir erwähnten Jackie McLean ist wirklich mit einem sehr, sehr lyrischen Jackie McLean und alleine
genau, deswegen ja, ist es das ist richtig, schon wert,
finde so ich. Und auch die anderen Sachen stinken in keinster Weise ab.
Ja. Ja, ich glaube, wir kommen jetzt zu dem Album. Das ist das, was ich meinte in der Einleitung, das wir schon öfter in unserem Jazzgespräch hatten. Das ist eine meiner Lieblingsalben, The Quest aus dem Jahr 61. Es ist schon mal von der Besetzung her interessant. Da ist Eric Dolphy, Booker Irwin, Ron Carter, Joe Benjamin und ein, wer ist der Letzte? Der Charlie Persip. Wobei der Persip, also zwei Bassist, wobei der Ron Carter eher das Cello übernimmt. Nicht nur, dass die Platte toll ist, es ist auch mit Warm Canto einer meiner absoluten Favorites auf dieser Platte. Lustig ist, dass diese The Quest später dann unter Dolphy erschienen ist. Dolphy war halt einfach der bekanntere Musiker, hat sich besser verkauft, aber jetzt ist man wieder zum Ursprung zurückgekehrt. Also wenn man jetzt Ausgaben von The Quest findet, dann ist es tatsächlich unter dem für diese Session angesetzten Bandleader, nämlich Mel Waldron, erschienen. Und dieselbe Besetzung hat eine zweite Platte veröffentlicht, aber diesmal unter einem anderen Bandleader, nämlich Ron Carter. Where heißt die Platte. Schaut auch vom Cover sehr ähnlich aus. Ist vielleicht nicht ganz so gut wie The Quest, aber trotzdem auch sehr zu empfehlen.
Ja, und das ist halt genau die Musik, die wir beide lieben. Ihr habt es, wenn ihr uns öfter zugehört, habt es eh schon mitgekriegt. Dieses zwischen Hardbop und Avantgarde angesiedelte Ding, wo es so richtig eben zur Sache geht und ja, wo man merkt, wie die Musik sich eben weiterentwickelt hat, den Sprung gemacht hat in Richtung Free Jazz, aber eben dort noch nicht angekommen ist oder dort auch nie ankommen wollte. Und gerade das macht dieser Spannungsbogen zwischen dem damals doch schon sehr traditionellen Hardbop und dann dem Free Jazz und sich dazwischen zu bewegen in diesem Zwischenraum, das ist etwas, was uns sehr einnimmt, und The Quest ist dafür ein Paradeexemplar.
Ja, ich weiß nicht, wo du jetzt weiter gehört hast.
Ich springe jetzt eigentlich dann schon zu unserer ECM-Veröffentlichung.
Ja, dann lass mich vorher noch kurz zwei Alben erwähnen. Nicht, weil sie so toll sind, sondern einfach um der Vollständigkeit halber. Es gibt 1963 eine Aufnahme, die hieß damals Les Nuits de la Negritude. Und die erwähne ich deswegen, weil die jetzt auch wieder verfügbar ist unter dem Titel, unter dem Namen Modal Air. Und in Wirklichkeit ist es ganz, ganz nett. Sie haben ganz gute modale Eigenkompositionen drauf, die zwar jetzt nicht wirklich im Gedächtnis bleiben. Ich hab's vorher schon gesagt, Melodie wird bei Mel Waldron nicht groß geschrieben, es ist eher die Harmonie. Aber es ist eine gute Platte. Und das nur tatsächlich, weil es etwas obskur ist. Es gab auch einen Soundtrack, den der Mel Waldron gemacht hat, 1967, für einen Film, den ich nicht kenne, Sweet Love Bitter. Da habe ich nur gelesen, dass der Film etwas seltsam ist, die Musik ganz okay.
Zum Modal Air würde ich gerne noch etwas ergänzen. Die ist nämlich im Jahr 2022, ich glaube, da hast du mich auch darauf aufmerksam gemacht, Stefan, als Limited Edition auf Naked Lunch rausgekommen. Mhm. Also ich würde so diese Musik vielleicht noch eine Spur höher einschätzen als du. Speziell auf der zweiten Seite sind dermaßen wunderschöne lyrische Passagen vom Mel Waldron drauf, wo er zeigt, dass er eben sehr wohl auch mit nicht nur mit Harmonien, sondern letztendlich eigentlich auch mit Melodien sehr, sehr viel anzufangen weiß. Und Ansonsten kann ich nur sagen, die Platten ist, glaube ich, ganz kurz am Markt gewesen. Okay, es war eine Limited Edition. Ich glaube, inzwischen ist sie auch schon wieder komplett vergriffen. Zu Recht, finde ich, weil es einen Teil seiner Schaffenszeit abdeckt, die ansonsten gar nicht einmal so gut dokumentiert ist.
Ja, es ist insgesamt von diesem großen Werk so wenig zu kriegen am Markt, ja, zu vernünftigen Preisen, dass die Leute halt, die sich ein bisschen auskennen, halt dann zugreifen, wenn sie zufällig über so Reissues stolpern. Und warum man dann nicht größere Auflagen macht, weiß ich nicht. Vielleicht traut man sich nicht zu, das zu verkaufen, aber offensichtlich verkauft man es sehr wohl.
Ja, ich sehe das genauso. Das ist daher wäre ja auch ein Seitenrad, den ich da jetzt einflechten würde, wer irgendwo bei dem, was wir heute erzählen, neugierig wird, reinhört und sagt, gefällt mir sehr gut, dem kann man nur empfehlen, wenn ihr irgendwo über eine Mel Waldron-Platte stolpert, sei es irgendwo ein Second-Hand-Ding aus den 70er oder 80er Jahren dann sowieso, aber auch wenn irgendwo eben so etwas wie die eben erwähnte Modal Air auftaucht, also ein Reissue, dann sollte man rasch zuschlagen, weil es ist meistens in Limited Editions und nicht lange abzugreifen, weil die wissen, was da für Perlen dahinter stecken, greifen sofort zu.
Ja, womit wir jetzt bei der Platte sind, die, zu der du schon springen wolltest, auch das ist ein Reissue, die jetzt wieder am Markt ist, Gott sei Dank. Also die erste Veröffentlichung des Labels ECM, ich habe mittlerweile nachgeschaut, Edition of Contemporary Music von Manfred Eicher. Also Free at Last heißt sie, ist ein Doppelalbum, wobei ich da sagen muss, die zweite LP des Doppelalbums hätte man sich fast ersparen können. Das sind im Grunde ist die gleichen Aufnahmen, nur mal in bisschen anderen Versionen, aber soll sein. Ist auch eine Trio-Aufnahme, ist modale Musik, ist Improvisation und die Musiker, die harmonieren super.
Ja, ich finde auch, also mir gefällt die Platten rundum, muss ich sagen. Auch wieder so der typische Mel Waldron-Effekt für mich. Beim ersten Mal reinhören, ich glaube, es war die zweite Platte, die ich mir dann gegeben habe, nachdem der Stefan sich gewünscht hat, dass wir den Mel Waldron besprechen werden. Und ich habe mir schwer getan. Und beim Reinhören in den Mel Waldron und mit ihm wieder warm zu werden und dann ein zweites Mal die Free at Last aufzulegen. Ich konnte gar nicht mehr weghören, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist wirklich für mich tolle Musik. Und ich möchte gleich dazu erwähnen, jetzt ist eine Platte gerade am Markt, ich glaube relativ frisch rausgekommen, mit der man vor allem dann etwas anfangen kann, wenn man weiß, dass das eigentlich mehr oder weniger eine Live-Aufnahme der Musik war, die in der Zeit von Free at Last von Mel Waldron gemacht wurde. Red Now, Paris 1970, andere Besetzung, aber ebenso Trio und er spielt unter anderem, er spielt den gleichen Stil und er spielt tatsächlich zwei Nummern, die auf der Free at Last eben auch drauf sind, nämlich die Red Now und Rock My Soul. Die Musiker auf der Platte sind der Jean-François Catois am Bass und der Christian Wander an den Drums. Teilweise genauso sperriger modaler Jazz wie Free at Last, aber wer dem was abgewinnen kann, wird mit der Red Now Paris genauso glücklich werden wie mit der Free at Last.
Lustig, dass du gerade die zwei Titel erwähnst, die waren auch in der Konkurrenz für die Playlist von diesem Album, nämlich Red Now und Rock My Soul. Red Now ist es dann geworden. ja, anyway. 71 gab es zwei Alben, ich weiß jetzt nicht genau, wann sie aufgenommen worden sind, aber sie sind offensichtlich 71 auf den Markt gekommen. Das eine, ein Live-Album, Black Glory. Vielleicht ist das Album, das du jetzt erwähnt hast, nur in einem anderen Namen. Ich weiß es nicht. Mhm. Ist auch eine Trio-Aufnahme. Hast du die Titelliste von dem Right Now vor dir? Ja, oder?
Also vor mir nicht. Ich muss herumgreifen oder hinter mir.
Wie auch immer, ja. Also ist ein gutes Live-Album mit einem seltsamen Stück oder mit einem Stück mit einem seltsamen Namen, das heißt Sieg Heil.
Ha!
Ist das also bei dir auch
es wird, drauf? Es wird wohl was anderes sein, weil auf der Mel Waldron Red Now, die startet mit Red Now in einer 10-Minuten-Fassung, dann kommt Champs-Élysées über 13 Minuten. Auf der B-Seite ist 10 Minuten Rock My Soul und dann noch einmal 10 Minuten Mont Fujiyama.
Ah, okay.
Also doch nicht das Gleiche.
Die gibt es jetzt neu, ne?
Die gibt es jetzt gerade neu. Ja. Wird über alle eingängigen Händler vertrieben. Ja, in einer sehr, sehr schönen Ausgabe auch, mit einem Faltcover. Einziger Mangel, den ich entdeckt habe und den ich hier auch festhalten möchte, ist, das Außencover ist so wahnsinnig eng geschnitten, dass du in Wirklichkeit, wenn du einmal die Innenhülle, die übrigens eine gute, stabile Innenhülle mit Papier und mit Inner Sleeve ist, aber wenn du das einmal rausgenommen hast, kriegst du das nie wieder hinein.
Und ja, das ist jetzt modern.
Ja, es scheint ja. Ja.
Das ist, man tut Papier sparen offensichtlich.
Man spart Papier.
Ich bring meine Platten auch immer rein, wenn sie mir rausgebracht. Also ich weiß nicht, was da los ist. Ja.
Aber ansonsten eine wirklich sehr, sehr wertige, mit dicken Karton gemachte Platte. Wie gesagt, mit Clubcover und hochwertiges, ich glaube sogar 200 Gramm Vinyl. Sehr, sehr gut gepresst, sehr gut aufgenommen. Alles sehr transparent und gut durchhörbar. Ja. Feine Sache.
Na, wie immer, ich möchte nur kurz das zweite Album aus den 71er erwähnen, The Call. Das ist insofern ein Stich heraus aus dieser Diskografie, weil es wirklich funky Album ist. Ja, mit einer groovigen Orgel spielt da unter anderem ein gewisser Eberhard Weber, also es ist ein bekannter deutscher Bassist der damaligen Zeit. Das kriegt man sicher auch nicht, das Album, aber das würde man gerne zulegen, wenn es irgendwann wieder mal veröffentlicht wird. Ja, und dann geht es weiter mit dem, ich glaube, das erste von mehreren Tribute-Alben für die Billie Holiday, die er im Laufe seiner Karriere aufgenommen hat. Das 72er-Album heißt Blues for Lady Day. Naja, also das habe ich ein bisschen langweilig gefunden. Da gibt es Solostücke. Es gibt allerdings in der CD-Ausgabe zwei Stücke auch im Trio, die live aufgenommen worden sind. Und ich glaube, die sind möglicherweise von einem anderen Album entnommen worden, weil die sind wiederum spannend.
Darf ich einhaken?
Ja, gleich. Und sofort, aufklären? Ja, sofort. Sind zwei lange Stücke. Ich glaube, sie sind vom Live-Album A Little Bit of Miles.
Du glaubst richtig. Genau so ist es aus diesen 72er. Ich finde auch die Blues for Lady Day schön. Das ist wieder so typisch, da muss man wirklich einfach zwei, dreimal reinhören, dann erkennt man auch die Feinheiten und ich habe es dann sehr zu schätzen begonnen. Und aber noch mehr als die Blues for Lady Day, eben The Little Bit of Miles. Insofern interessant, weil als CD-Ausgabe ist auf der Blues for Lady Day, wie du sagst, Stefan, sind dann die Nummern von A Little Bit of Miles drauf. Und interessanterweise ist es so, dass obwohl die aus dem gleichen Jahr sind, würde ich sie nie im gleichen Jahr verorten, weil A Little Bit of Miles ja fast avantgardistisch ist, teilweise.
Richtig,
Er spielt nämlich da mit dem Bassisten Hank Haverhoek und dem Schlagzeuger Pierre Courbois. Und da gibt es dann teilweise Passagen, wo sich da zu dieser Zeit wirklich sehr perkussiv spielende Mel Waldron mit dem Schlagzeuger geradezu, wenn du so willst, Gefechte liefert, auf eine super spannende Art und Weise. Der Mel Waldron spürt sich da teilweise speziell auf dem Song A Little Bit of Miles oder ALBOM, wie es, glaube ich, auf der Platte heißt, A Little Bit of Miles, spürt sich wirklich die Seele aus dem Leib auf eine ganz eigenständige Art und Weise und auf diese Art und Weise einen perkussiven Pianisten mit einem per se perkussiven Schlagzeuger in Kombination spielenden habe ich selten gehört. Allein das macht, finde ich, diese Platte outstanding. Ist auf unterschiedlichsten Labels und einmal Freedom, glaube ich, erschienen. Schwer zu kriegen, aber ich glaube, ich habe in meinem Discogs-Korb eine Ausgabe, eine Freedom-Ausgabe, wo man die Platten kriegt. Also ich fürchte fast, da komme ich nicht dran vorbei.
Gut, dann mach mal weiter.
Naja, damit sind wir bei einer anderen Platte, die man jetzt auch wieder kriegt. Gott sei Dank, die ist bis jetzt auch nur in Japan rausgekommen ist. Platte, auf die du mich aufmerksam gemacht hast, lieber Stefan. Reminiscent Suite, hätte ich gesagt, wird die wahrscheinlich ausgesprochen.
Reminiscent Suite, ja. Reissue 24, auch die Platte haben wir in den letzten Jazzgesprächen, also zumindest in den Jazzgesprächen 24, sicher zweimal erwähnt. Es dauert oft ein bisschen, bis mein lieber Freund dann auf den Zug aufspringt. Diesmal war der Mel Waldron und die Vorbereitung der Grund, dass er auch dieses Album entdeckt hat und dass er es gut empfunden hat und sich deswegen das auch gekauft hat. Es ist auch für mich eine unbedingte Kaufempfehlung, nicht zuletzt, weil er hier zusammen mit dem Teromasa Hino spielt, einem japanischen Trompeter.
Und seiner restlichen Combo. Und man muss sagen, es ist wirklich großartige Musik, wobei mir persönlich, es ist eine beide Seiten sind jeweils mit einer gesamten, mit einer Nummer ausgefüllt und die Nummer auf der A-Seite ist, glaube ich, eine Original Mel Waldron. Gefällt mir auch in Summe besser, aber nur einen Hauch besser als die B-Seiten, die vom Teromasa Hino komponiert ist. In Summe gesehen ein wirklich schönes, geschlossenes Werk, das auch auf eine erfrischende Art und Weise, obwohl es zu der Zeit gar nicht mehr üblich war, so zwischen Modalmusik und teilweise dann sogar ins Freie. Es hat auch Anklänge an Free Jazz und dann auch Anklänge.
Ja, es ist ein bisschen Spiritual Jazz. Oder?
Spiritual und Jazzrock, würde ich fast sagen. Also es ist eine bunte Mischung, aber die funktioniert hervorragend. Ein sehr, sehr gut gelungenes Werk, das in keinster Weise irgendwo einmal langweilig wird. Das kann man sich wirklich voll durchhören. Das ist wirklich ganz tolle Musik.
Ja. Aus dem 73er-Jahr, nur auch kurz erwähnt, ab Popped the Devil und The Whirling Dervish, zwei Trio-Aufnahmen. Also wieder mal Trio. Das eine ist mit dem Reggie Workman und mit Billy Higgins. Das zweite weiß ich jetzt gar nicht. Es sind für mich beides sehr, sehr ansprechende Avantgarde-Modal-Alben. Also wirklich nichts, was man bereuen würde, wenn man es kauft. Man braucht es jetzt nicht unbedingt, aber wenn man drüber fällt, würde ich sagen, kaufen.
Dem ist absolut nichts hinzuzufügen. Das hätte ich in sehr, sehr ähnlichen Worten jetzt auch formuliert.
Gut, dann kommen wir jetzt, glaube ich, zu einem Album, das wir, ich nehme an, beide haben. Ich nur auf CD, ich weiß nicht, ob es du irgendwo anders gefunden hast. Das Album nennt sich Hard Talk und ist eine Live-Aufnahme aus dem Jahr 74 im Quintett mit Steve Lacy und Manfred Schof. Es ist nicht die erste Zusammenarbeit mit Steve Lacy. Da gibt es, also jetzt hat man wieder das Licht abgedreht. Es gibt auch ein Album aus dem Jahr 73, schon ein Studioalbum. Das heißt einfach nur Mel Waldron mit der Steve Lacy Quintet und ist offensichtlich immer der Einstieg zu dem Live-Album dann. Jetzt muss ich an dich übergehen, weil ich fuchte gerade ein Licht.
Ja, na, dann mache ich doch gerne. Jetzt kommt die Phase, wo ich in Summe gesehen eigentlich den Mel Waldron mit seinen Mitmusikern insbesondere, wie soll ich sagen, einfach am lohnendsten finde. Das ist auch die Zeit, wo er in größeren Ensembles, also definitiv mehr als Trio zusammenspürt, oft sind es Quartette oder mehr, Quintette, manchmal sogar Sextette. Der Reigen wird eben mit dem vom Stefan erwähnten Hard Talk eröffnet. Das ist die Zeit, wo er auf Anger sehr, sehr viel veröffentlicht. Da gibt es eigentlich fast gar nichts, was nicht sogar fast herausragend ist. Später wird dann in den 80er Jahren mehr oder weniger das Gleiche auf Soul Note vollzogen. Das sind wirklich ganz, ganz tolle Platten, die leider Gottes alle miteinander nicht mehr einem Reissue zugeführt wurden. Ich war wieder Haftelmacher drauf, dass diese Dinge, über die wir jetzt in den nächsten Minuten reden werden, wieder rauskommen. Da ist wirklich ganz vieles Großartiges dabei. Wie gesagt, der Reigen wird mit Hard Talk eröffnet. Du hast eh schon die Musiker genannt. Vielleicht ist noch erwähnenswert, Die Bassistin, nämlich Isla Eckinger, ich kenne sie nicht, aber sie macht ein großes Ding und ist ihren berühmten Mitmusikern Steve Lacy, Manfred Schoof und Mel Walden um nichts nachstehend. Und der Schlagzeuger ist mir auch nicht bekannt, aber er sei gewürdigt, weil er sich großartig ins Ensemble einfügt, Alan Blairman.
Genau. Ja, und ich glaube, jetzt das Album, das du eingangs zitiert hast, Dieter, sag mal was dazu.
Ja, dieses Album, das in der DDR auf Amiga 77 unter dem Titel Mel Waldron, Manfred Schoof erschienen ist, ist für mich, das ist fast mein heimlicher Liebling von Mel Waldron, würde ich sagen, ist ebenso mit den großartigen Musikern Steve Lacy am Tenorsaxophon und Manfred Schoof an der Trompete. Am Bass spielt der Jimmy Woods, glaube ich, und an den Drums der Makaian Shoko, ich glaube ein Japaner, und ist für mich insofern eine bahnbrechende Platte, weil da ganz, ganz wichtige Nummern, die dann immer wieder live oder zumindest einmal großartig live in jedem Falle aufschlagen werden, im Studio eingespielt werden. Es handelt sich um The Seagulls of Kristiansund und dann Hooray for Herbie, zwei Nummern, die, wie gesagt, dann eben live später wiederkommen. Und das ist irgendwo so der klassische, eigentlich ist es für mich sogar der klassische ECM-Sound, der da geprägt wird. Diese eigentlich dann erst in den 80er Jahren voll aufschlagende Art, Musik zu machen, wie sie eben von ECM geprägt wurden. Sehr avantgardistische Musik, die aber immer in einem sehr, sehr lyrischen Kontext daherkommt. Extrem einnehmend finde ich, wirklich Musik gleichzeitig, um sich drin zu versenken und auch um, also gleichzeitig um sich spiegeln zu lassen von schönen Harmonien, aber auch gleichzeitig um nachzudenken, weil die Damen und Herren auf dieser Platte, die Musiker, auch ständig ins Freie ausbrechen, immer wieder so ansatzweise, ja, sehr, sehr coole Geschichte.
Ja, während du deinen Monolog gehalten hast, habe ich wieder mir Licht beschafft. Kommen wir zu weiteren Aufnahmen. Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre. Das sind Alben, die ich übrigens zu Hause habe und die mir aber gar nicht so wirklich mitreißen. Ich weiß nicht, ob du die Moods kennst. Ja, das ist ein Doppel-LP. Da gibt es eine Platte im Sextett, wieder mit Steve Lacy und Tero Masahino. Die ist eigentlich ganz gut. Die zweite LP sind Solo-Aufnahmen. Die sind aus meiner Sicht wieder ein bisschen langweilig. Dann gibt es schon Anfang der 80er Jahre One Entrance and Many Exits. Da gibt es eine tolle Besetzung eigentlich, nämlich Joe Henderson, Billy Higgins und so weiter. Aber nicht wirklich mitreißend ist die Platte. Vielleicht siehst du das anders.
Naja, so nicht ganz unähnlich wie du. Ich habe mir auch gedacht, ich besitze die One Entrance, Many Exits, die Moods leider nicht, hätte ich aber auch gerne. Du hast schon recht, die Moods ist ein bisschen ein Bastardl, großes Ensemble mit dem von dir gerade erwähnten Tero Masahino und dann eben die Solostücke, die aber durchaus ihren Charme haben, aber ein bisschen Bastardl, weil man passt irgendwie nicht wirklich zusammen. Und die One Entrance, Many Exits ist zwar eine geschlossene Geschichte mit dem von uns sehr verehrten Joe Henderson, aber anders als die Kritik, die dieses Album eigentlich ziemlich lobt, habe ich auch gefunden. Also der Joe Henderson funktioniert in anderen Kontexten für mich besser. Okay. Ja. Und sie spielen beide, und jetzt, es ist ja auch der Billy Higgins am Schlagzeug dabei, also ein von den Großen eigentlich, ein Bastard David Friesen sagt man weniger, aber in Summe gesehen ist das schon durchaus alles gute Musik, aber trotzdem ist es so, dass für mich der Mel Waldron und der Joe Henderson beide gute Musik machen, am Ende des Tages aber trotzdem ein bisschen aneinander vorbeispielen.
Ja, also, genau.
One Entrance, aber die Exits, die sie nehmen, sind definitiv unterschiedliche Türen.
Ja, so ist es. Also gebe ich da komplett recht. Ja, wir kommen dann, glaube ich, so in eine Phase, also abgesehen von ein paar sehr, sehr tollen Alben, die wir dann auch noch erwähnen werden, weil wir kommen jetzt in eine Phase, wo Mel Waldron halt in seiner Altersweisheit anfängt, Duo-Aufnahmen zu machen. Ich bin ja für Trio-Aufnahmen sehr zu begeistern, für Duo-Aufnahmen war es nie. Mir fehlt da immer ein bisschen die Rhythmus-Section dazu, weil wenn ein Pianist Duo-Aufnahmen macht, dann macht er sie meistens nicht mit einem Schlagzeuger, sondern mit einem Bläser. Und das haben wir hier auch. Da gibt es verschiedenste. Ich will da gar nicht weit ins Detail gehen, zumal ich auch nicht wirklich mich berufen fühle, darüber was zu sagen. Eine habe ich mir dann angehört, weil es mich interessiert hat vom Mitspieler, nämlich der Marion Brown, aus mir 85 Songs of Love and Regret. Und da muss ich sagen, wiewohl ich es mir nicht zulegen würde, aber die Platte gehört zu haben, bereue ich nicht. Magst du noch was sagen dazu?
Ich schweige, weil die nächste Platte, die ich dann in den Fokus rücken würde, ist für mich eines der absoluten Highlights von Mel Waldron. Und daher haben wir gedacht, bin jetzt gespannt, ob wir da also unterschiedlicher Meinung sein werden.
Wieder ein Duo-Album oder?
Wieder ein Duo-Album.
Okay, dann sind wir jetzt bei Left Alone 86. Warum 86? Weil Left Alone hat es eben schon einmal gegeben. Das haben wir ja am Anfang der Sendung schon besprochen. Dieses Album, auf dem Jackie McLean draufsteht, aber kaum drinnen ist. Und jetzt ist der Jackie McLean aber sehr wohl drinnen. Es ist wieder eine Duo-Aufnahme. Und wann immer ich das Album gehört habe, ich habe mir dazu geschrieben als Notiz, naturgemäß anstrengend, aber McLean ist toll. So.
Dem würde ich jetzt gar nichts hinzufügen, außer das, dass ich jetzt eine andere Platte gemeint hätte.
Okay,
aber die gut. Left Alone ist definitiv auch auf meiner Empfehlungsliste drauf. Und wie gesagt, ansonsten empfinde ich über diese Platte sehr ähnlich wie du. Und man sieht, dass da Mel Waldron im Duo sehr wohl großartig funktionieren kann. Aber der eigentliche Hit, auf den ich angespielt hätte, ist eine Duo-Platte, die zumindest in meinen Aufzeichnungen aus dem gleichen Jahr ist, mit dem bereits öfters erwähnten Herren, mit dem er eigentlich ganz großartig funktioniert hat. Wir werden da sicher noch einige Platten heute besprechen. Aber dieses ist eine astreine Duo-Platte, die zum Niederknien schön ist, weil sie auch so wunderbar lyrisch ist, Sempre Amore.
Ah ja, also über die habe ich gelesen, aber mir hat dann einfach die Zeit gefehlt, das zu hören.
Na, da musst du unbedingt reinhören, Stefan.
Mit wem spielt er da?
Nochmal? Na, mit Steve Lacy.
Mit Steve Lacy.
Und im Gegensatz zu den späteren Platten oder zu den Platten, die dann als Reissues aus dieser Zeit rauskommen, wo die beiden Herren ja durchaus auch wirklich sehr avantgardistisch ans Werk gehen, ist die Sempre Amore, zumindest ist all das, was ich habe sie leider nicht, ich konnte sie auch nur abgreifen im Internet und habe 3, 4, 5 Nummern gehört und alles, was ich gehört habe, ist wahnsinnig wunderschön lyrisches Duett zwischen einem sehr melancholischen Pianisten Mel Waldron und einem kongenial zart in sein Sopransaxophon hineinhauchenden Steve Lacy. Also wirklich bestechend schöne Musik. Sie spielen auch viele Klassiker von Duke Ellington und von Billy Strayhorn. Ich weiß nicht, ob da andere Komponisten auch noch dabei sind, aber die sind da sehr schwerpunktmäßig gespielt. Teilweise in sehr, sehr eigenständigen Interpretationen von klassischen Stücken, Ellington-Stücken, aber wirklich, wirklich schöne Musik.
Gut, ich werde mir das zu Herzen nehmen und da auch reinhören. Noch irgendein Beitrag zu Duo-Aufnahmen?
Nein, außer gut. Der Erwähnung oder dem sozusagen dem Vorhinweis, dass aus der gleichen Zeit eben jetzt zwei ganz großartige Soul-Note-Platten kommen, wo man auch nur sagen kann, bitte, bitte bringt das wieder raus, weil sie sind kaum am Second-Hand-Markt zu vernünftigen Preisen zu kriegen. Ich glaube auch nicht wirklich in guten Qualitäten, aber Die Musik ist, ich weiß nicht, warum das nicht längst schon wieder rausgekommen ist.
Ja, es handelt sich um den 16. September 1986. An diesem Abend ist ein Quintett aufgetreten im Village Vanguard in New York. Woody Shaw, Charlie Rouse, Reggie Workman, Ed Blackwell und natürlich Mel Waldron. Und dieser Abend ist auf zwei Alben verewigt worden. Das eine ist Git Go, Live at the Village Vanguard, und das andere ist Seagulls of Kristiansund, Live at the Village Vanguard. Beides absolut tolle Alben. Du hast es vorweggenommen, geben tut es nicht. Schade.
Ja, vollkommen unnachvollziehbar. Nicht zuletzt deswegen, weil der ganz großartige Musiker, jeder einzelne Name ist ja, kann man sich auf der Zunge zergehen lassen. Du hast sie ja alle erwähnt. Die damals auf der Höhe ihrer Schaffenskraft waren. Und insbesondere in dieser Zusammensetzung, und da fallen mir vor allem jetzt der Woody Shaw und der Charlie Rouse ein. Und Woody Shaw haben wir ja auch kürzlich besprochen, einer der ganz Großen auf der Trompete. Charlie Rouse ist bereits am Anfang unserer heutigen Sendung gesagt worden, ein mit Sicherheit schwer unterschätzter Musiker, der nicht nur als Sideman Tolles geschaffen hat, aber leider Gottes vor allem als Sideman, und das aber dann meistens auf Platten, wo die Leute mit Sicherheit sagen, boah, wer spielt denn da genial am Tenorsaxophon, und dann Charlie Rouse, okay, never heard. Aber er gibt wirklich sein Bestes und er funktioniert irrsinnig gut mit dem Woody Shaw. Der Reggie Workman an Bass und der Ed Blackwell am Schlagzeug, über alle Zweifel erhabene, großartige Rhythmusmusiker sozusagen von Rhythmusgruppen. Und wie die dann mit dem dritten Rhythmusmann, Anführungszeichen, wenn man sagt Bass, Schlagzeug und Keyboard bilden so die Rhythmusgruppe im klassischen Jazz, wie die gemeinsam mit dem Mel Waldron funktionieren, wie die dann eben die Solos von Woody Shaw und von Charlie Rouse zur Geltung bringen, ihre eigenen Solos beisteuern auf diesen Live-Nummern und wie das Ganze zusammengehalten wird von einem Mel Waldron in seiner wirklich, finde ich, größten Form. Das ist einzigartige Musik und zählt für mich zu den Besten, was im Jazz jemals veröffentlicht wurde.
Es ist ja lustig, gerade das zweite Album, das ja noch besser fehlt, nämlich die Seagulls. Ja. Mhm. Da ist ja das beginnt mit Snake, wie heißt die Nummer? Snake?
Ja, Gott, ja.
Snake Eyes oder so ähnlich. Ja.
Nein, irgendwie sowas
in der Art. Und die nimmt dich ja gleich mal mit, ja. Aber wenn du sie dann durchhörst und dann tatsächlich dich konzentrierst auf die Seagulls, ja, die ja da also wirklich kammermusikalisch rüberkommen, ja, und wo so Tupfer von Musik dabei sind, ja, die ja die Möwen nachmachen, ja, mhm. Das ist ja großartig.
Ja.
Ja. Und in einer Aufnahmequalität, die großartig ist in Wirklichkeit, ja.
Ich möchte dazu sagen, das kommt bereits auf der Platte, die wir gerade zuerst erwähnt haben, im Studio sehr, sehr schön raus, wird aber durchaus jetzt noch einmal live auf den Seagulls auf Kristiansund getoppt.
Also ich denke, das Problem ist halt, dass das auf Soul Note erschienen ist. Ich weiß nicht, wem dieses Label jetzt gehört, wer die Lizenz dafür hat.
Ja, offensichtlich niemand, also, der aus diesem alten Plattenmaterial noch irgendwas machen möchte. Es ist wirklich ewig schon. Also das ist, ja. Ist, wie es ist.
Genau. Ja, ich habe dann noch ein 89er-Album Crowd Scene. Das ist auch ein Quintett, aber diesmal mit dem Sonny Fortune. Ich weiß nicht, wer die anderen Musiker sind. Reggie Workman habe ich auch stehen, aber sonst habe ich immer
nichts. Der neue Saxophon ist der Ricky Ford.
Never heard,
ja. Und am Schlagzeug der Eddie Moore.
Nicht gehört.
Insofern finde ich eine spannende Platte, weil eigentlich auch wieder so, dass auf jeder Seite ist im Wesentlichen ein Stück drauf. Und das geht dann durchaus schon nahe an den Free Jazz heran. Und das ist für mich auch das Bemerkenswerteste an dieser Platte, dass der Mel Waldron da schon mit durchaus dem Free Jazz zugeneigten Musikern, vor allem dem Sonny Fortune, der ja schon eher ein Free Jazzer war in dieser Zeit, so ist zumindest meine Wahrnehmung. Also sie gehen da schon sehr ins Freie hinein und in einen anspruchsvolleren Jazz und lassen so richtig quasi, lassen der Musik ihre Möglichkeit, sich zu entwickeln über eine ganze Plattenseite. Aber in Summe gesehen dann am Ende des Tages auf hohem Niveau, aber trotzdem ohne echte Höhepunkte.
Ja, genau. Ja, und 90 habe ich dann ein Album, das ist eben wie schon gesagt, ein weiteres Tribute-Album für die Billie Holiday, das heißt No More Tears for Lady Day. Das ist mit gemeinsam mit Mel Fore wird das unter die 1001 besten Platten des Jazzplatten des Penguin Guide subsumiert. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Also dass man Mel Fore ja für seine Frühschaffenszeit ist okay, aber warum er gerade das Album gewählt hat unter den vielen tollen Alben, verstehe ich nicht. Ja. Und mehr will ich dazu auch nicht sagen. Dafür 5 Jahre später etwas, was es, glaube ich, jetzt immer noch, also was es jetzt gibt am Markt und glaube immer noch gibt. Ich glaube, wir hatten es unter Dachbodenfund 2024 mal in der Sendung. The Mighty Warriors live in Antwerp. Also es ist tatsächlich etwas, was eine Live-Aufnahme, die vor kurzem wieder aufgetaucht ist und die auch mit dem Steve Lacy eingespielt wurde. Ein Doppelalbum.
Ja, in einer limitierten Version, 24 rausgekommen und wirklich sehr zu empfehlen. Was wir jetzt, wo wir jetzt drüber gesprungen sind, ist eine Aufnahme, die, glaube ich, mehr als 10 Jahre früher entstanden ist und in irgendeiner seltsamen Headhut-Ausgabe momentan kursiert. Das ist die Live at Dreher aus dem Jahr 1981 in Paris eingespielt, die irgendwie so zusammengespannt ist mit einer Platte namens The Peak. Und dann wird das Ganze auch noch mit ergänzt mit Volume 2. Ich kann es nicht nachvollziehen, wie das jetzt wirklich original entstanden sein soll. Ich glaube, es ist so eine Headhut-Zusammenspannung von zwei legendären Platten, die es so nicht mehr gibt. Das hatten wir ja schon ein paar Mal. Ja. Wichtig ist dazu zu sagen, dass sie genauso wie die Mighty Warriors eben eine Kooperation mit dem Steve Lacy ist und großartige Musik birgt. Also es ist alles wirklich schwer empfehlenswert und wenn die Produzenten dann auch noch schaffen, uns zu erklären, was da jetzt wirklich dahinter steckt, außer eben eine Duo-Aufnahme vom Mel Waldron mit dem Steve Lacy aus den frühen 80er Jahren, dann wäre ich dankbar und wenn das Ganze irgendwann einmal auf Vinyl rauskommt, dann wäre ich noch dankbarer.
Gut, ja. Ja, damit wäre es von meiner Seite.
Ich würde als Abschluss noch eine Platte dir und allen anderen ans Herz legen. Ich weiß, beim ersten Mal erwähnen, wir haben sie auch schon mal bei uns in einer Sendung gehabt, hast du sie eher ja, zur Kenntnis genommen. Ich glaube, sie war im Kontext mit der Archie Shepp-Sendung. Ich habe sie jetzt wieder nachgehört natürlich, aus gegebenen Anlass. Eine Duo-Einspielung vom Archie Shepp mit eben unserem heute thematisierten Mel Waldron. Aus mehreren Gründen finde ich eine würdige Abschlussplatte für die heutige Sendung. Es ist tatsächlich die letzte Platte, die der Mel Waldron im letzten Jahr seines Lebens, nachdem er dann an Krebs dahingeschieden ist, in seinen späten 70ern aufgenommen hat. Und genauso sentimental wie der Umstand, dass es die letzte war, ist auch die Musik, die da drauf ist. Es sind zwei Großmeister in ihren späten Jahren drauf, die miteinander, finde ich, wunderbar funktionieren. Jetzt auch kein absoluter Höhepunkt auf der Platte drauf. Ich glaube, es ist sogar Doppel-LP, sehr, sehr schön editiert und als Vinyl in einer sehr, sehr wertigen Ausgabe zu bekommen, um Schweinegeld. Ich habe es mir geleistet und ich bin in keinster Weise böse, es getan zu haben. Wieder ist die Billie Holiday ein wichtiges Thema und beide Herren spielen sich auf eine so rührende Art und Weise die Seele aus dem Leib. Es ist wirklich Musik zum Träumen im wahrsten Sinne des Wortes. Das kann man sich am Abend zu einem guten Glas Wein, gerne auch Bier, wenn einer es präferiert oder zwei, auflegen und sich mit seiner Liebsten oder seinem Liebsten einfach im Lehnstuhl zurücklehnen oder sogar im Bett ein bisschen aneinander kuscheln und es ähnlich machen, wie wir es in jungen Jahren hoffentlich alle getan haben, nämlich sozusagen Musik zum Miteinander im Bett, die eine oder andere nette Stunde verbringen.
Hast du jetzt erwähnt, wie die Platte heißt? Vielleicht habe ich es einfach nur überhört.
Ja, kann sein, dass ich es nicht gesagt habe. Sie heißt Left Alone Revisited, A Tribute to Billie Holiday.
Also wieder mal ein Tribute. Another Tribute, ja.
Ja.
Gut. Ich denke, das wäre es für heute. Wir sind ja schon ein bisschen in Eile, weil wir ja noch zum Konzert müssen.
Stimmt, ja. Ich wollte auch gerade sagen, jetzt müssen wir dann eh schon uns die Schuhe anziehen und uns aufmachen ins Porgy, wir zwei. Wir werden uns heute eine japanische Free-Jazz-Formation geben. Und schauen wir mal, wie frisch wir uns davor und danach fühlen werden.
Ich verlange jetzt nicht von dir, dass du den Namen nennst, weil du hast ihn sicher nicht parat.
Ja, blöderweise, jetzt müsste ich müsste schnell kramen im Internet, das ist mir zu kompliziert. Aber ja, Leute, wer diese Sendung, was ist heute für ein Tag? Es ist der 13. Februar, also jeder, den es interessiert, die Sendung geht sicher später on air, aber jeden, den es interessiert, kann ja nachschauen, was es am 13. Februar im wunderbaren Jazzclub Porgy & Bess in Wien in der Riemergasse gespielt hat.
Genau, der Livestream, der wird dann immer verfügbar sein, aber that's it, ja.
So ist das Leben. Fort.
Genau. So, dann wünschen wir schöne, besinnliche Tage oder auch aufregende Tage bis zum nächsten Jazzgespräch. Wir freuen uns, wenn ihr uns wieder zuhört. Wir freuen uns auch über jegliche Zuschriften, Kommentare, Kritik, Feedback, Informationen, was auch immer. Und hoffen, dass ihr schon gespannt seid, was es das nächste Mal gibt. Wir sind auch gespannt, weil wir wissen es noch nicht.
All dem kann ich mich nur voll inhaltlich anschließen und ergänze das Ganze mit einem kleinen Jazzbusserl aus Wien. Baba und Servus.
Tschüss, Baba.